Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Kennen Sie diesen Ausdruck? Man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man Dinge miteinander vergleicht, die überhaupt nicht zusammenpassen, die irgendwie unvergleichbar sind. Man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, lieber Paulus. So ist man geneigt zu sagen, wenn man den heutigen Predigttext liest. Denn er vergleicht das Leben hier auf der Erde mit all seinem Leiden, mit aller Vergänglichkeit, mit allem Trauern, passend zum heutigen Volkstrauertag, mit aller Gewalt und Ungerechtigkeit. Er vergleicht dieses Leben hier mit der künftigen Herrlichkeit des Himmels. Lieber Paulus, das kann man doch gar nicht vergleichen. Du kannst doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, oder sollte man sogar sagen, Äpfel mit Kartoffeln vielleicht. Kartoffeln mit Äpfeln, das eine eben tief unten in der Erde, das andere hängt weit oben am Baum Richtung Himmel. Das kann man doch nicht vergleichen, oder? Ja, sagt Paulus, da habt ihr recht. Aber ich will trotzdem beides vergleichen, um zu zeigen, kein Vergleich. Das, was uns erwartet, diese künftige Herrlichkeit, die Gott für uns, für seine Kinder bereithält, das ist so unvergleichlich, das ist so unglaublich anders und herrlicher, als wir uns je vorstellen können. Und mit dieser Aussicht können wir auch das ertragen, was wir im Moment erleiden müssen, in diesem Leben, auf dieser Erde, auch das, was wir nicht verstehen können. Hört zu, so würde Paulus sagen, hört zu, wie ich es damals der Gemeinde in Rom geschrieben habe. Das gilt auch euch. Unser Predigttext aus Römer 8. Wir wollen uns erheben vor Gottes Wort. Ich bin ganz sicher, sagt Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch Gottes Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Herr, nun segne du dein Wort an uns. Amen. Das sind erst einmal Worte, die wir nicht gleich beim ersten Hören so ganz verstehen in ihrer Tiefe. Worte, die es in sich haben. Aber Worte, wenn wir darüber nachdenken, die einen tiefen Trost in sich haben. Worte, die Hoffnung geben. Erstens, kein Vergleich. Kaputte Welt, neue Schöpfung. Kein Vergleich. Kaputte Welt, neue Schöpfung. Wenn wir unsere Welt und auch die Natur, die Schöpfung, wenn wir sie anschauen, dann entsteht so ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite, wie erhaben, wie faszinierend, wie wunderschön ist die Natur doch, ist unsere Welt, ist die Schöpfung doch einerseits. So sehr, dass manche sagen, also ich finde Gott am meisten in der Natur. Ich brauche auch nicht den Gottesdienst, lieber gehe ich am Sonntagmorgen in den Wald, in die herrliche Natur, da ist mir Gott am nächsten. Ein Kollege sagt da immer, na wunderbar, dann lassen Sie sich auch bitte vom Förster beerdigen. Aber ich habe selber diese Worte auch schon gehört. Ich finde Gott in der Natur. Und ist es nicht wirklich so? Es gibt doch kaum etwas Schöneres als ein Spaziergang durch einen sonnendurchfluteten Wald an einem Morgen, wo die Vögel zwitschern, dieser unvergleichliche, herb, süßlich, würzige Duft des Waldbodens in der Nase. Oder wie ist es mit einer Bergwanderung durch die majestätisch schöne Welt der Alpen, vorbei an leuchtend blauem Enzian, purpurroten Alpenrosen, im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel der 3000er und dann ein knuddeliges Murmeltier, was verschmitzt um die Ecke eines Felsens schaut voller Neugier. Da bleibt einem der Mund offen stehen vor Staunen über unseren großen Schöpfer und manche staunen auch so sehr, dass sie eher die Schöpfung anbeten als deren Schöpfer. Das ist die eine Seite. Doch andererseits, wie ist diese ach so göttliche Natur auch ein Ort voller Kampf und Katastrophen, voller Erschrecken und Entsetzen? Ein grausamer Kampf ums Überleben, fressen und gefressen werden, so lautet doch die Devise, das Recht des Stärkeren. Man merkt die Zwiespältigkeit der Natur eigentlich beinahe in jedem Tierfilm. Unser Daniel, das ist ein ganz großer Naturfreund, Tierfreund. Und er hat dabei immer sehr ausgefallene Lieblingstiere. Lange Zeit waren es etwa Ameisenbären. Finden Sie mal einen Ameisenbär als Kuscheltier. Ganz neuerdings sind Tapire hoch im Kurs. Aber während seiner Erdmännchenphase, da haben wir so einen wunderschönen Erdmännchen-Naturfilm angeschaut. Mit großen, leuchtenden Augen verfolgte er, wie die kleinen, putzigen Tierchen durch die Wüste sausten, ganz gebannt, diese lustigen Kerlchen, bis dann dieser große Raubvogel angeschossen kam aus heiterem Himmel und eins von diesen kleinen possierlichen Tierchen grausam aus der Familie gerissen wurde und als Abendessen für die Adlerfamilie diente. Entsetzen pur bei unserem Daniel. Aber so ist die Wirklichkeit. Natürlich auch ein niedliches Adlerjunges braucht doch sein Fressen und will leben. Aber dennoch, wie viel Grausamkeit und Brutalität gibt es in der Tierwelt? Was halten Sie etwa davon, dass es Spinnen gibt, bei denen die Weibchen ihre Männchen nach der Paarung gezielt umbringen und auffressen? Wie etwa die schwarze Witwe. Das ist doch gruselig. Die Natur ist zutiefst zwiespältig, gespalten, zerrissen bei aller Schönheit und Harmonie, die auf einen wunderbaren Schöpfer hinweisen. Gibt es auch ungeahnte Gewalt und Bestialität? Gibt es so viel Böses in der Natur, in der Tierwelt, aber überhaupt auch auf dieser Erde und erst recht beim Menschen? Paulus spricht in den Worten, die wir gehört haben, vom ängstlichen Harren der Kreatur. Er sagt, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Da ist ein Seufzen, ein Ächzen, ein Stöhnen der Natur, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und Paulus geht der Frage nach, wie kommt das? Wie ist all diese Widersprüchlichkeit zu erklären? Und Paulus hat nicht wirklich eine Erklärung dafür. Wir müssen nicht alles erklären. Manches gilt es auszuhalten. Aber Paulus sieht eins ganz deutlich. Diese Welt, wie sie ist, diese Schöpfung ist nicht so, wie Gott sie sich gedacht hat. Es gab da einen Bruch, einen tiefen Riss in der Schöpfung. Wie auch beim Menschen. Denken wir an den Sündenfall. Dass ja auch der Mensch einst zu Gottes Ebenbild geschaffen, doch längst nicht mehr in Harmonie und Frieden mit Gott, seinen Mitgeschöpfen und sich selbst lebt. Doch Paulus weiß, und das ist seine Hoffnung, an die er sich klammert, er weiß, dieser gegenwärtige Ist-Zustand ist nicht das Ende. So bleibt es eben nicht in Ewigkeit. Diese kaputte, grausame, barbarische Welt wird vergehen. Es gibt eine neue Welt, eine Neuschöpfung, wie es auch die Johannes-Offenbarung sagt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt Hoffnung. Und das, was uns erwartet, ist eben kein Vergleich. Nicht zu vergleichen mit all dem, was wir hier erleben und erleiden. Das ist vielleicht der richtige Augenblick, um an unsere Tür, die Tür der Schlosskirche zu Hohenhorst, wie Martin Luther einst vor 500 Jahren, eine neue These anzuschlagen, einen Leitgedanken, einen Satz, ein Bibelwort. Und ich darf mal jetzt einen Konfirmanden bitten, hier Kjell und Kai assistiert. Dort unten in der Dose findet ihr einen Nagel. Und wir wollen diesen einen Vers noch einmal in Erinnerung rufen. Diesen einen Vers, wo Paulus sagt, ich bin ganz sicher. Dankeschön. Ich bin ganz sicher, steht da drauf. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Es gibt also Hoffnung, und zwar nicht nur für uns Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Wenn Gottes Kinder den Himmel ererben, dann wird auch die ganze Welt erneuert werden. Und das wird eben kein Vergleich sein zu dem, was wir jetzt erleben. Wie sagt es Paulus weiter? Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung, die ganze Natur, einschließlich der Tierwelt. Sie ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Fressen und gefressen werden, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was für ein Ausblick! Schon die Propheten im Alten Testament ringen um die richtigen Worte, um die richtigen Bilder, um diese Hoffnung zu beschreiben. Jesaja, er findet unvergleichlich tiefe und schöne Bilder für diese Zukunft, für diese Hoffnung. So heißt es in Jesaja 11, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. So märchenhaft diese Bilder wirken, sie sind mehr als ein Märchen. Sie sind mehr als nur ein schöner Traum. Sie weisen darauf hin, dass Gott noch Großes vorhat mit dieser seiner Welt. Dass seine Liebe zu dieser Welt kein Ende hat. Und dass seine Liebe so schöpferisch ist, dass er aus dieser Welt etwas ganz Neues schaffen wird. Und wir können uns darauf freuen, schon hier und heute. Kein Vergleich. Die kaputte Welt hier und die neue Schöpfung dann. Doch nun auch noch das Zweite. Nachdem wir nun lange über die Tierwelt und die ganze Kreatur, die Schöpfung nachgedacht haben, wie ist es mit dem Menschen? Wie ist es mit uns selbst? Zweitens, kein Vergleich. Leidende Menschen, erlöste Gotteskinder. Wie viel Leid erfahren Menschen in dieser Welt? Volkstrauertag, ja. Da sind uns die Kriege so präsent vor Augen gestellt, nicht nur die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts, sondern um uns herum so viele Konflikte, so viele Krisen, so viele Kriegsgebiete auf dieser Erde. Und besonders stark in den letzten Monaten, im zu Ende gehenden Jahr, der Terrorismus. Vor allem der islamistische Terror. Das, was IS produziert an Leid, an Grausamkeit, an Brutalität. Wie viele Menschen leiden und heute am Tag, wo wir auch an die verfolgten Christen weltweit denken, wie leiden unsere Brüder und Schwestern? In Nigeria etwa, wenn Menschen zusammenkommen in eine Kirche, um dort Gottesdienst zu feiern, und dann während des Gottesdienstes islamistische Horden über diesen Ort herfallen, die Kirche wird verschlossen, keiner kann raus und dann wird Feuer gelegt, dass die Kirche verbrennt und mit ihr alle, die darin Gottesdienst gefeiert haben. Das ist Leiden. Und solches Leiden kennt auch Paulus. Er hat selber Verfolgungen erlebt. Und dazu kommen die Leiden im ganz persönlichen Leben. Menschen, die an unheilbarer Krankheit leiden, die nicht wissen, wohin geht die Reise? Wie lange werde ich noch haben hier auf dieser Erde? Wie viele Jahre schenkt Gott mir noch oder sind es nur Monate oder Wochen? Das ist Leid. Oder das Leiden, wenn der Tod eingetreten ist und die Angehörigen die schmerzliche Lücke wahrnehmen. Wie mir eine Frau sagte, ja, da ist der Sessel, da saß mein Mann immer und dieser Sessel ist jetzt leer. Und jetzt sitze ich alleine im Wohnzimmer und schaue auf den leeren Sessel. So ist das mit dem Leiden. Auch wir Menschen leiden, nicht nur die Kreaturen sonst. Aber Paulus sagt, kein Vergleich. Leidende Menschen hier und erlöste Gotteskinder. Er sagt, da ist eine Hoffnung. Auch wir werden frei werden von dem Leiden an der Vergänglichkeit, von dem Leiden am Sterben, am Tod. Ja, er sagt, auch wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Nun, ich werde erinnert an das, was ein Pastor erzählte, der die Kriegszeit erlebt hat. Es ist Pastor Johannes Busch, der Bruder von dem berühmten Essener Jugendpastor Wilhelm Busch. Und er erzählt einmal, wie er im Krieg monatelang Soldat war auf dem Kuban-Brückenkopf. Er sagt, es war eine böse Zeit, aber unvergesslich der Tag, als mir gesagt wurde, dass ich in Urlaub fahren dürfe. Und das war freilich eine beschwerliche Reise. 8 Tage lagen wir auf der Bahn, dicht gedrängt unter Gluthitze. Wir haben auf dieser Reise schrecklichen Durst gelitten. Die Nächte waren eine Qual. Aber wenn mir einer gesagt hätte, ich soll aussteigen, weil doch die Reise so beschwerlich ist, dann hätte ich ihn laut ausgelacht. Ich hätte ihm fröhlich erklärt, ach, ich reise gern noch 4 Wochen so, denn ich reise ja nach Hause. Ich reise nach Hause. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle Strapazen, Nöte und Qualen auf dieser Reise im Vergleich zu der wunderbaren Aussicht auf die Heimat ganz, ganz klein. Und wenn die Nacht nicht vergehen wollte und die Qualen auf der Reise, dann eilten meine Gedanken schon voraus. Ich reise nach Hause. Ich reise nach Hause. Es ist für mich ein wunderbares Bild für unsere Lebensreise. Ja, so wie damals Johannes Busch auf dieser elendlangen Zugfahrt, dicht gedrängt und voller Leiden an der Gluthitze, so sind wir unterwegs auf der Reise des Lebens. Die geht länger als 8 Tage, die geht länger als 4 Wochen. Die geht durch unser ganzes Leben. Sicher auf dieser Zugfahrt durch das Leben können wir auch manchmal hinausschauen und schöne Landschaften erblicken. Aber es ist doch eine beschwerliche Zugfahrt des Lebens, eine beschwerliche Reise. Aber was bedeuten alle diese Plagen und Lasten und Leiden dieser Reise im Vergleich zum Ziel, wo es hingeht? Wir reisen doch nach Hause, zu unserer Heimat, bei Gott, in Gottes Herrlichkeit, zum Himmel, in Gottes neue Welt. Ich glaube, das kann tatsächlich so sein, wie Johannes Busch es auf seiner Reise erlebt hat, dass man mitten in den Beschwerlichkeiten allein durch diese Aussicht so viel Trost und so viel Kraft, ja sogar Freude empfindet, weil man weiß, wohin die Reise geht. In einem Lied heißt es, und wir werden es am Schluss singen, in dir ist Freude in allem Leide. Schon hier, schon heute, schon jetzt. Da merken wir, ihr Lieben, was den Christen oft vorgeworfen wird, ach, ihr redet so viel vom Himmel, das ist doch nur eine Vertröstung, damit ihr hier das Leid besser ertragen könnt. So ein Gerede ist Quatsch, es ist keine Vertröstung, nein, es ist ein echter Trost. So wie Johannes Busch auf seiner Fahrt wusste, ich erreiche mein Ziel. Die Heimat kommt, da ist jemand, meine Familie wartet auf mich. Genauso dürfen wir wissen, jawohl, es ist keine Reise ins Nirgendwo, zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern es ist eine Reise nach Hause, wo ich erwartet werde, wo meine Familie auf mich wartet. Mein Vater nämlich, mein Vater im Himmel, Gott selbst, mein Bruder, Jesus Christus mit offenen Armen und all die Geschwister, die mir im Glauben schon vorausgegangen sind, die Wolke der Zeugen, die mich umgibt und die bereit sind, mich zu sich aufzunehmen. Das wird ein Fest. Dieses Fest, das ist doch kein Vergleich zu all dem, was bis dahin noch zu erdulden und zu ertragen ist. Und schließlich noch kurz am Schluss. Kein Vergleich. Unsere Schwachheit, Gottes Beistand. Ja, dann heißt es hier, auch jetzt schon, wenn wir beten, manchmal fehlen uns die Worte. Manchmal kommt auch ein frommer Christenmensch an seine Grenzen, an die Grenzen seines Glaubens, an die Grenzen seiner Hoffnung. Ich habe von einem begnadeten Evangelisten und Gottesmann gehört, und Sie kennen ihn alle oder viele von Ihnen zumindest noch, Pastor Heinrich Kemner, der Gründer von Krelingen. Und ich habe gehört, wie er in hohem Alter auf dem Krankenbett lag, Schmerzen hatte, Schmerzen, die kaum noch auszuhalten waren. Dann hat ihn jemand besucht. Und dann sagte dieser Gottesmann, der wie wir alle auch seine Ecken und Kanten, seine Fehler und Schwächen hatte, aber dann sagte dieser Mann, der so vielen gepredigt hat, er sagte, ich bin zu schwach zum Beten, bete du für mich. Und der Besucher, er musste sich hinknien. Und dann kniete er, der Besucher, und betete für den alten, schwachen Glaubensmann. Das kann es geben, dass wir manchmal selber keine Worte mehr finden und keine Kraft mehr finden zum Gebet. Aber genau dann ist Gottes Beistand besonders stark. Dann ist nämlich einer zur Seite, und auch wenn es vielleicht kein Mensch ist, der mich dann besucht und der für mich betet, dann ist es Gottes Geist selber. Wie sagt es Paulus? Desgleichen hilft auch der Geist, Gottes Geist, unserer Schwachheit auf. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, wie wir beten und was wir beten sollen, und dann heißt es so wunderbar, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Gottes Geist selber betet für uns, seufzt für uns. Und wir sind getragen in der Geborgenheit der Kinder Gottes. Diese Geborgenheit wünsche ich uns allen, denn das ist kein Vergleich unserer eigenen Kräfte, die so schnell in Schwachheit wechseln können. Und Gottes Kraft, die unerschöpflich ist, die Kraft seines Geistes in uns, auch wenn wir nichts davon spüren, er ist da, er trägt dich. Auch dann, wenn du ganz am Ende bist. Kein Vergleich. Nun, am Anfang haben wir gesagt, man kann doch nicht Äpfel mit Kartoffeln vergleichen. Das eine hoch oben am Himmel, das andere tief unten in der Erde. Aber doch gehört beides irgendwie zusammen. Himmel und Erde. Noch sind wir ja nicht im Himmel, noch sind wir hier auf der Erde. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Himmel und Erde ist nicht nur so eine Redensart, sondern das ist ein Essen. Ein interessantes Essen. Nicht jedermanns Geschmack, aber manche mögen es sehr gerne. Ein traditionelles Essen aus Kartoffelpüree und Apfelmus. Die Kartoffeln, das ist die Erde. Und die Äpfel, die stehen für den Himmel. Und in diesem Essen wird beides miteinander verbunden. Vielen schmeckt es gut. Für mich ist das ein Bild, wie in diesem Leben Himmel und Erde zusammengehören. Und wie wir jetzt auf der Erde schon den Himmel im Herzen haben können. Und daraus Kraft schöpfen, uns auch einzusetzen für diese Welt. Uns einzusetzen für Frieden, für Gerechtigkeit. Uns einzusetzen auch für die Unterdrückten und unsere verfolgten Geschwister und denen beistehen, die leiden. Amen.